Du bist von Gott geliebt, ist der Titel heute. Und ich lese mal einen Vers aus dem 1. Johannes 4,16. Das hat der Johannes geschrieben. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist Liebe, sagt der Johannes. Wir haben es erkannt. Und die Frage ist, haben wir das auch erkannt, dass Gott Liebe ist? Und weil er Liebe ist, deshalb liebt er uns unendlich. Er ist die Liebe in Person. Also er kann eigentlich gar nichts anderes als lieben, weil er die Liebe ist. Und das müssen wir erkennen. Aber Johannes sagt, wir haben es erkannt. Das sollen alle Christen erkennen, dass Gott Liebe ist und dass er nicht anders kann als lieben. Und wer in dieser Liebe bleibt oder in der Erkenntnis dieser Liebe Gottes, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das heißt, die Beziehung bleibt intakt. Die Beziehung bleibt einfach fit und frisch. Also das sollen wir erkennen, dass Gott die Liebe ist. Und das ist auch die Basis für unseren Glauben, dass wir im Glaubensleben erfolgreich sein können. Und darauf kann man einfach bauen. Es ist das ganze Fundament eigentlich. Aber man darf diese Liebe Gottes nicht verwechseln mit dieser komischen Toleranzliebe, wie die Welt sie propagiert, wo es einfach alles gelten lässt. Und das ist natürlich nicht das, was Gottes Liebe ist. Gottes Liebe ist schon sehr auch konsequent und ist auch richtig. Also sonst fängt man sich da andere Geister ein, andere Lügen und so Zeug, die als wahr hergenommen werden. Und darum muss man da ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich, Gott ist Liebe und deshalb liebt er dich und mich und alle seine Kinder. Und er liebt sogar auch die anderen, die noch nicht seine Kinder sind. Er liebt seine ganze Schöpfung. Und natürlich besonders die Menschen. Die Menschen, wie man so schön sagt, die Krönung der Schöpfung, die hat er geschaffen, heißt es, in seinem Bilde, Gott ähnlich oder vielleicht auch so zu verstehen nach seiner Vorstellung, sein Bild, das er sich gemacht hat. Und er hat den Menschen gemacht als sein Abbild, ihm ähnlich auch als liebenden Menschen, als liebenden Herrscher über alles Irdische. Das lesen wir in 1. Mose 1,26. Da heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also über die ganze Erde, hat Gott gesagt, soll der Mensch herrschen. Also diesen Bereich hat er dem Menschen übergeben, aber dummerweise hat sich der Mensch, der erste Adam, Adam heißt ja der Mensch, hat sich vom Satan über den Tisch ziehen lassen, er sündigte und fiel damit aus dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Er verlor da auch seine Autorität über die Erde, er verlor diese Liebe Gottes und den Segen. Plötzlich war Satan der Herrscher über ihn. Und der ist halt nicht die Liebe. Das ist das Problem. Gott ist Liebe und Satan ist, was er überhaupt nicht kann, ist zu lieben. Null, nicht. Genau das Gegenteil. Aber das war nicht bloß für Adam das ein Problem oder für die Menschheit überhaupt. Auch Gott, für ihn war das ein Problem. Er hat seinen Liebling verloren, könnte man sagen. Seinen geliebten Menschen, seinen Freund. Aber Gott hat trotzdem nicht aufgehört, ihn zu lieben, die Menschen zu lieben. Er hat nie aufgehört. Und er hat sich eine rechtmäßige, legale Lösung für dieses Problem, das er jetzt hatte, ausgedacht. Und das war nicht Gericht. Gericht, ja, jetzt hat er Sünder, jetzt bin ich zornig und jetzt schlage ich alles kurz und klein. Nein, seine Lösung war Rettung. Rettung durch einen Erlöser. Und das teilt uns der Johannes im Kapitel 3, 14 bis 18 eigentlich sehr schön mit. Ich lese es vor. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, da haben wir wieder bei der Liebe, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. Also da steckt ganz viel drin. Seinen einzigen Sohn hat er gegeben und hat diese Erlösung eigentlich für die Menschen so einfach gestaltet. An ihn zu glauben, wird er gerettet, geht nicht verloren, hat ewiges Leben. Und er sagt hier klipp und klar, er hat Jesus nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, ja, kurz und klein schlägt, Weltgericht, oder wie so viele Leute ja immer wieder sagen, Zorn Gottes und so weiter. Jesus ist gekommen, die Welt zu retten, zu erlösen. Und das geht über die Schiene des Glaubens. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ganz einfach. So einfach. Für manchen ist es zu einfach oder zu billig. Aber er sagt ja klipp und klar, das muss man auch mit hineinnehmen, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Also der ist schon verurteilt, so heißt es dann. Er ist schon verurteilt, weil er nicht an Jesus glaubt. Wer aber glaubt, wird nicht verurteilt, wird nicht gerichtet, wird nicht Strafe und nicht den Zorn Gottes erleben. Das ist eine gute Botschaft. Das macht das Evangelium erst so richtig toll. Also Gott hat den Menschen durch Jesus jetzt ein ganz einfaches Angebot gemacht. Glaube an diesen Jesus, an sein Opfer am Kreuz und es reicht aus, um gerettet zu werden. Vom Gericht, von Strafe, vom ewigen Tod. Jesus ist nicht gekommen, die Menschen zu richten, ins Gericht zu bringen, sie zu verurteilen, sondern ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen, zu finden und zu retten. Es ist die gute Nachricht des Evangeliums. Gott, ja, für Gott war es ein Preis. Wenn man sich das mal vorstellt, am Bild von Abraham, wo er seinen Isaak opfern sollte, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man sich da so ein bisschen hineinversetzt, war das mit Sicherheit keine einfache Sache. Aber Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen allereinzigsten eingeborenen Sohn als Opfer für seine Geschöpfe gab. So groß ist seine Liebe. Ja, er ist Liebe. Damit muss man sich beschäftigen, dass einem das durch und durch geht, wie sehr er dich und mich liebt. Und das Interessante ist, seitdem Jesus dieses Opfer am Kreuz gebracht hat, können die Menschen, die ja seine Geschöpfe sind, dann auch zu Söhnen und zu Töchtern werden. Das waren sie ja vorher nicht. Vorher waren sie nicht Söhne und Töchter. Aber durch Jesus, durch die Wiedergeburt, durch Glauben, können die Menschen zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Und das heißt, dann gehören auch alle Rechte und Privilegien dazu. Und das ist eine ganz tolle Vervielfältigung. Vorher hatte er einen Sohn und jetzt hat er viele Söhne. Hebräer 2,10 sagt, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Das ist eine gute Aussage. Und wir sind Söhne und Töchter geworden und das müssen wir wissen, mit allen Rechten und Privilegien, die Söhne und Töchter haben. Die Geschöpfe, vor allem auch die, die von Adam her die Sünde geerbt haben, da war nicht recht viel los mit Rechten und Privilegien. Ja, da gab es Knechte und Diener vielleicht noch gerade. Aber Söhne und Töchter ist das Neue vom Neuen Testament. 2. Korinther 6,18 sagt uns der Paulus eine Stelle, wie Gott sagt, und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. So hat er sich ausgedacht. Es war jetzt praktisch hinterher besser wie vorher. Nach dem Erlösungswerk Jesu war es besser wie vorher im Paradies, unsere Stellung. Wir haben eine bessere Stellung gekriegt wie Adam und Eva, wie die Ersten. Söhne und Töchter Gottes. Und das klingt ein bisschen, ja, das klingt ein wenig durch, so eine familiäre Liebesgemeinschaft. Ja. Söhne und Töchter, Vater, das ist das Zusammensein. Die sind nicht bloß, ja, da ist Gott irgendwo und da sind die Menschen irgendwo, sondern Sohn und Tochter hat was Familiäres. Das musst du vielleicht auch mal bedenken, wenn du darüber nachdenkst, über deinen himmlischen Papa und über das, wie du Sohn oder Tochter bist. Der Herr ist einfach gut und Gott ist Liebe. Paulus sagt, ich lebe im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Aber Christus ist nicht umsonst gestorben, die Gerechtigkeit kam durch ihn. Und das ist die gute Botschaft. Und darum sagt er hier, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus ist hier gemeint. Jesus liebt genauso wie der Vater, weil die sind da nicht verschieden, die sind gleich. Gott, der Vater und Jesus und der Heilige Geist sind sich vollkommen eins. Und wenn Gott der Vater Liebe ist, dann auch Jesus und dann auch der Heilige Geist. Ganz logisch, oder? Und der hat, Dr. Paulus, mich geliebt und genauso auch dich und mich und uns alle, die wir glauben. Und aus lauter Liebe hat er sich selbst für uns hingegeben und Gnade geschenkt. Diese Liebe war seine einzige Motivation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendeine andere Motivation gibt, dass man für andere, für Sünder, für böse Leute, für Ganoven und so weiter, sich kreuzigen lässt. Also da muss der schon ziemlich viel Liebe aufbringen, um diese Sache zu tun. Und dort wissentlich, ja, es war ja nicht so, dass Jesus nicht wusste, was jetzt auf ihn zukommt, wissentlich die Sünde und die Strafe von der Menschheit auf sich zu nehmen und den Tod damit zu erleiden, wo Jesus eigentlich nie sterben hätte können, weil er ewiges Leben hatte, weil er ja kein Sünder war. Und gleichzeitig unsere Krankheiten, Leiden, Gebrechen, Schwachheiten und so weiter zu tragen, für uns zur Armut zu werden, allen Mangel auf sich zu nehmen, aus dem Grund, damit wir reich werden, das heißt erfolgreich sein können, gesegnet sein können, genau wie Abraham und Isaac und Jakob und alle, die in dieser Segenslinie drin waren. Den Fluch des Gesetzes trug er, dass wir frei sein können von diesem Fluch. Und der Fluch ist ziemlich heftig, wenn du nachliest in 5. Mose 28. Die Segnungen sind super toll, aber der Fluch ist richtig heftig. Und die Segnungen hat er für uns verdient oder erarbeitet. Und den Fluch hat er sich selber aufgeladen. Dieses Joch des Gesetzes hat er damit von uns genommen. Wir sind befreit von Gesetze und Gebote halten. Wir leben in seiner Liebe. Und weil wir in dieser Liebe leben, lieben wir auch, weil seine Liebesnatur in uns hineingekommen ist durch die Wiedergeburt. Und wer liebt, erfüllt das Gesetz. Das ist die biblische, neutestamentliche, deutliche Aussage. Und Jesus wurde dort von seinem himmlischen Vater verlassen. Ich glaube, das war noch fast das Schlimmste, das ihm das Herz zerrissen hat. Er war in inniger Gemeinschaft mit diesem himmlischen Papa von klein an und jetzt wurde er verlassen, getrennt von Gott. Aber es hat einen Grund, damit wir nicht mehr getrennt sind von Gott, damit wir uneingeschränkt zum Vater hinzutreten können, zum Gnadenthron und zum Gebet und zu empfangen. Und außerdem hat Jesus am Kreuz Satan und seine ganzen dämonischen Mächte auf sich kommen lassen und hat sie damit besiegt und entwaffnet, damit wir seinen Triumph für uns in Anspruch nehmen können und unsere Widersacher in die Schranken zu weisen, dämonische Mächte zu vertreiben, auszutreiben und unter unseren Füßen zu zertreten. Wir sind damit aus dem Machtbereich der Finsternis rausversetzt und hinein in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, in das Licht, das er uns gegeben hat. Das ist, was er aus Liebe getan hat, was der Vater und Jesus aus Liebe getan hat. Und ich habe euch ja diese Fotos geschickt im WhatsApp und per Mail aus dem Film Die Passion. Haben wir ja damals einmal angeschaut im Kino. Da ist sehr deutlich dargestellt worden, wie man diesen Jesus hier gemartert hat, gefoltert hat, geschlagen hat und gekreuzigt hat. Also die Religion hat das ein bisschen harmlos dargestellt, aber du kannst es ausmalen, wenn man einen Menschen mit Peitsche schlägt, mit Stöcken schlägt und dieses Kreuz dann den Berg hochschleppen lässt und Dornenkrone aufsetzt und bespuckt und nackt auszieht. Also ist nicht lustig. Es war heftig. Also, er liebt uns. Darum hat er das getan. Und er hat nicht bloß gesagt, ja, ich liebe euch, ist wunderbar, ihr seid ja so nette Leute, ich habe euch so lieb. Er hat diese Liebe durch dieses Werk am Kreuz in die Tat umgesetzt. Also es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ich liebe dich und hilft ihm aber nichts, sondern wenn die Liebe dann in die Tat umgesetzt wird, dann ist es erst echte Liebe. Also er hat es bewiesen, indem dass er dieses Leiden am Kreuz für uns erduldete. Und es war, ja, wie man an den Fotos sieht, wirklich nicht einfach. Aber damit hat er die Menschen mit Gott versöhnt, sagt uns Kolosser 1, 21 und 22. Versöhnt, es steht nichts mehr dazwischen. Ja, die Sünde ist beseitigt, sie ist mit Jesus gekreuzigt worden und die Versöhnung hat stattgefunden. Und dieser Jesus ist heute noch derselbe, er ändert sich niemals, sagt uns Hebräer 13, 8. Und wenn es notwendig wäre, ist es zwar nicht, dann würde er dasselbe heute wieder tun. Und wenn man seinen Dienst anschaut, was er getan hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er die Leute geheilt hat, die Aussätzigen gereinigt, was hat er noch alles gemacht? Mit Nahrung hat er sie versorgt, Steuergeld hat er besorgt für den Petrus und für ihn. Und er hat gepredigt, das Reich Gottes, er hat den Vater verkündet, den Pharisäern und Schriftgelehrten hat er manchmal auch ein bisschen die Meinung gegeigt, er hat sie getadelt und er hat den Menschen ihre Sünden vergeben. Er sagt, dein Glaube ist groß, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. So hat er es oft gemacht. Steht ja nicht alles in der Bibel, weil sonst hätte das Buch nicht gereicht. Er hat so viel getan für die Menschen und die Menschen sind ihm nachgefolgt. Die religiösen Leute haben ihn bekämpft. Die Römer haben so ein bisschen begutachtet den Fall, sind sogar auch teilweise zu ihm gekommen. Römische Soldaten sind zu Jesus gekommen und haben Heilung von ihm empfangen. War ja für die jüdischen Leute fast wieder ein Drama. Wie kann so ein Heide jetzt da kommen? Aber er ist ein Erlöser nicht bloß für die Juden, sondern ein Erlöser für die Menschen der ganzen Welt. Und das haben die einfach nicht kapiert damals. Jetzt habe ich ein Beispiel, wie Jesus die Menschen liebt. Der Aussätzige, der gekommen ist, Markus 1, 40 bis 42 steht es drin. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm. Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Also Jesus war innerlich bewegt. Er hat sich erbarmt, weil er diesen Menschen geliebt hat. Ja, man kann sich heutzutage aber gar nicht mehr so vorstellen, weil es diese Krankheiten in dem Sinn gar nicht so mehr gibt, dass du krank ist. Aber in dem Film The Chosen, da hat man das schon sehr deutlich gesehen. Und ich finde es einfach gut, weil man dann einfach eine bessere Vorstellung von der ganzen Sache bekommt. Auf jeden Fall war Jesus innerlich bewegt, seine Liebe war aktiviert worden und er wollte. Und der Aussätzige wurde gereinigt. Und Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich niemals. Und er will heute genauso heilen wie damals. Und er will es heute entweder selber tun durch den Geist oder durch seine Gemeinde, seinen Leib, durch Leute, die gesalbt sind. Je nachdem, das müssen wir dann rausfinden, was der Weg ist für dich oder mich oder wie es lang geht. Auf jeden Fall grundsätzlich, der Herr will heilen aus lauter Liebe und wegen dem Glauben, den wir aufbringen, an ihn zu glauben und damit die Erlösung auch in der Tasche haben. Was noch ganz viel bringt, wenn die richtige Offenbarungserkenntnis da ist von seiner Liebesnatur. Weil da kann der Glaube so richtig gut drauf bauen. Wenn sich ein Mensch nicht sicher ist, ob Gott ihn liebt, ob Jesus ihn liebt, ob er jetzt überhaupt heilen will und hin und her, dann wird es schwierig. Zweifel machen Probleme, um zu empfangen. Der Glaube hat ein gutes Fundament, wenn er Offenbarung über die Liebe Gottes zu den Betenden oder den Notleidenden hat. Er will Menschen retten, er will Menschen heilen. Er hat gesagt zum Petrus, aber überhaupt zu den Menschen, er soll Menschenfischer sein. Durch das Evangelium sollen wir, der Leib Christi, Menschenfischer werden oder sein. Und er will, dass alle Menschen errettet werden, steht im 1. Timotheus 2,4. welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und durch die Wahrheit des Evangeliums können Menschen gerettet werden, erlöst werden, befreit werden vom Grundübel, von der Sünde, die von Adam her durchgezogen wurde durch die ganze Menschheit. Das ist das Problem. Und da können Menschen durch das Evangelium gerettet werden und dann auch geheilt werden und gesegnet werden und selber zu Liebesmenschen werden und zu gesalbten Menschen werden, nach und nach. Gut, seine Liebe zu uns, ja, die spiegelt sich wieder in unseren Beziehungen. Und diese Liebe gibt auch wieder Menschen ein Zeugnis. Wenn wir uns untereinander als Christen in Liebe begegnen, in Wahrheit, aufrichtig, dann ist es ein Zeugnis für die anderen Menschen. Wenn die Christen sich untereinander bekämpfen und bekriegen und belügen und betrügen, dann ist es kein gutes Zeugnis. Jesus hat gesagt in Johannes 13, 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch. Das heißt, das alte Gebot Mose ist jetzt weg. Ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also so wie er uns liebt, so sollen die Christen sich untereinander lieben. Und dann sagt er hier das, was ich gerade gesagt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. An dem macht es aus. Nicht am großen Blablabla, sondern an dem, wie wir Christen untereinander Liebe haben und vergeben und segnen, zusammenhalten und so weiter. Das ist dann das, was uns wirklich echt macht, was uns authentisch macht. Daran können Menschen es erkennen. Gut, manche wollen es nicht erkennen, aber mit dem Herzen, wenn sie hinschauen, werden sie es erkennen. Also empfange seine Liebe, habe Offenbarung über seine Liebe und dann kannst du sie weitergeben an deine Nächsten, an deine Glaubensgeschwister, an deine Familie, an dein Umfeld einfach. Ja, nicht, dass jemand meint, oh, jetzt muss ich lieben, oh, muss ich gleich auf Afrika, muss ich gleich auf China, muss ich gleich irgendwo hin, weil Weltmission oder so. Aber die Mission, das Menschenfischen, das fängt in deinem Umfeld an. Da, wo du bist, da bist du schon mal gesetzt. Es sind einige wenige, die in die Mission gehen, irgendwo hin. Ist ja auch okay, so wie der Herr es einfach bestimmt hat. Aber das muss nicht sein. Wenn natürlich zu Hause schon alle bekehrt sind und zu Liebesmenschen geworden sind, ist es vielleicht naheliegend, dass man seinen Wirkungskreis ein bisschen erweitert. Aber es muss ja nicht sein. Wichtig ist, dass jeder das tut, wozu er berufen ist. Und der Herr hat dich fähig gemacht zu lieben. Aus dem Grund, weil seine Liebesnatur in dich hineingekommen ist. Ja, der Vater und Jesus sind in dich gekommen, haben Wohnung bei dir eingenommen. Ja, du bist ein Geliebter und wenn dir das klar ist, dass du geliebt bist, dann wirst du auch lieben. Weil es ist Gottes Wesen. Gottes Wesensart in dir ist Liebe, weil er Liebe ist und so funktioniert es. Dann hat Hass und Zorn und solche Sachen einfach nach und nach keinen Raum mehr. Okay, es ist ein Prozess, ich weiß, aber wenn man dran bleibt, wird die Liebe alles andere aus dir entfernen und du wirst siegreich sein und du wirst ein Zeugnis sein und der Herr wird dich segnen und er wird dich mit seiner Liebe noch mehr übergießen, wie du dir gar nicht vorstellen kannst. Jesus hat gesagt, in Johannes 14, 21, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Also das sehen wir, beim Johannes ist einfach das Thema Liebe das wichtigste Thema. Und da hat der gute Mann recht, weil Gott, haben wir am Anfang gehört, ist Liebe. Gott ist ein guter Vater Gott. Gott ist nicht der Zornige, den wir vielleicht, den sie uns als Kinder mitgegeben haben, das, um Kinder zu erziehen, ist gestraft, da ist Gott zornig und solchen Zeug ist uns gesagt worden. Ein Irrtum, das stimmt einfach nicht. Gott liebt uns, er liebt vor allem auch Kinder und ist nicht daran interessiert, die Leute zu gängeln und zu strafen, sondern er will seinen Geist in unsere Herzen geben, dann braucht es keine Züchtigung in dem Sinn. Bei Ungläubigen, okay, ist wieder ein bisschen ein anderes Thema. Aber ich spreche nicht von den Ungläubigen, ich spreche von uns, den Christen, den Kindern, den Söhnen und Töchtern Gottes, von den Geliebten Gottes spreche ich. Und er hört deshalb auch Gebet, weil er dich liebt. Das ist der Grund, warum er deine Gebete erhört. Also musst wissen, beschäftige dich mit dieser Liebe Gottes zu dir, dann baust du dir ein tolles Fundament für Gebetserhörung. Nicht deine Leistung und nicht deine Glaubensleistung in dem Sinn. Ja, Glaube gehört dazu, okay, aber nicht dieser Zwangglaube. Ich muss aber jetzt nicht. Wenn du dir bewusst bist, wie sehr Gott dich liebt, dann ist der Glaube eigentlich eh da. Dann braucht man nicht erzwingen. Er sagte Johannes 16, 26 und 27. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also der Vater selbst hat dich und mich lieb. Warum? Weil wir ihn, Jesus, geliebt haben oder lieben und an ihn geglaubt haben oder glauben. Dann braucht nicht Jesus noch mehr als Mittler dazwischen stehen. Also ich muss jetzt Jesus bitten und Jesus wieder dem Vater. Sondern was wir den Vater bitten werden, das wird er uns geben. Ein paar Verse vorher sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Das sind Aussagen. Das sind Aussagen von Jesus, von dem, der nicht lügt. Den muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Und bittet, ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Er will, dass wir Freude haben, wenn unsere Gebete erhört werden. Und er ist wirklich so ein guter Vater. Er sagt an einer anderen Stelle, Matthäus 7, 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Also selbst wir geben unseren Kindern, was möglich ist, Gutes, oder? Die meisten zumindest. Es gibt auch andere Leute, die tun das nicht. Aber gehen wir jetzt einmal von der Normalposition aus. Und noch viel mehr gibt unser himmlischer Vater denen Gutes, die ihn bitten. Hallo, hallo. Er gibt dir und mir Gutes, wenn wir ihn bitten. Gott ist gut. Gut zu dir, gut zu mir, gut zu seinen Kindern. Und er will uns alle segnen. Denn er ist Liebe. Und sein Herz sehnt sich nach seinen Kindern. Sein Herz, ja, möchte ich fast sagen, brennt für seine Kinder. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, Gott ist verliebt in dich. Er ist verliebt in dich. Er hat Augen für dich. Du brauchst Offenbarung darüber in deinem Herzen, damit du dir da sicher bist. Dass die Information im Kopf ist nicht schlecht, aber das reicht nicht, da fängt es vielleicht an. Da muss man sich drüber, damit auseinandersetzen, drüber nachdenken, beten um Offenbarung durch den Geist, dass dieser Liebesfluss dein Herz richtig in Brand setzt. Das Wissen muss unbedingt zur Offenbarung werden. Ein echter Herzensglaube braucht diese Offenbarung als ein stabiles, festes Fundament. Wenn du dich geliebt weißt, von Gott geliebt weißt, hundertprozentig, wenn dir das klar ist, dann hast du ein ganz anderes Vertrauen zu ihm. Dann kannst du dich zu 100% auf ihn verlassen. Da ist dieses Fragezeichen oder dieser Zweifel, ich weiß nicht so recht, macht er jetzt oder macht er nichts, das ist dann verschwunden. Wenn diese Liebe total offenbar ist, wenn sie dir klar ist, dann kannst du immer sagen von innen heraus, auf meinen himmlischen Papa ist Verlass. Ich kann mich auf ihn verlassen, auf sein Wort. Er ist ein treuer Papa, er ist ein guter Papa. Paulus, der hatte diese Offenbarung. So klingt es zumindest durch in seinen Briefen. Wenn er schreibt in Römer 8, 31 und 32, was sollen wir nun sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? sind Aussagen. Wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Und Gott ist einfach für uns. Gott ist für uns, weil er uns liebt. Und er wird uns mit Jesus alles schenken. Nicht, wir müssen es ihm abkaufen, sondern er will uns beschenken. Das ist hier die klipp und klare Aussage von Paulus. Also das ist tiefe Offenbarung über Gott selber, wie er ist, dass Gott Liebe ist. Also selbst wenn das Thema von der Liebe Gottes beim Johannes so stark zu finden ist, ich glaube, der Paulus hat das eigentlich selber die Offenbarung genauso gehabt. Aber er hat es halt einfach nicht so oft geschrieben oder ein bisschen umschrieben. Aber es klingt immer wieder durch. Diese Liebe bringt einen echten Herzensglauben hervor. Ein Glaube, der ein Vertrauen ist. Ein Zusammenarbeitsglaube mit ihm. Sagt uns einer Paulus im Galater 5,6, der durch die Liebe wirksame Glaube, der hat eine Kraft. Die Liebe macht den Glauben wirksam. Das ist eine ganz tolle Aussage. Der durch die Liebe wirksame Glaube. Ja, viele legen das so aus, dein Glaube wird sichtbar, wenn du liebst. Du musst lieben, so Druck machen, lieben musst du. Aber er meint hier, die Liebe Gottes macht den Glauben wirksam. Das ist genau das, wo der Heilige Geist, glaube ich, uns hinhaben will, tiefe Offenbarung über diese Liebe Gottes. Ein tiefes Bewusstsein dieser Liebe, die dann den Glauben in uns aktiviert. Paulus sagt auch, dass uns nichts von der Liebe Christi trennen kann. Im Römer 8, 35 bis 39. Weder Bedrängnis, noch Angst, noch Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße, Gefahr oder Schwert. Nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden. Ja, das sind blöde, schlechte Umstände, von denen er hier schreibt. Aber das heißt nicht, jetzt hat uns Gott verlassen, jetzt hat die Liebe Gottes versagt oder jetzt liebt er uns nicht mehr, weil er irgendwie irgendwas falsch gemacht hat. Das kann dich nicht trennen. Und selbst wenn du was falsch gemacht hast, trennt dich das nicht von der Liebe Christi. Er liebt dich, er hat dich ja schon geliebt, als du noch Sünder warst, als du von ihm überhaupt noch nichts gewusst hast, hat er dich immer schon geliebt. Er hat dich schon geliebt, als du noch nicht einmal auf der Welt geboren wurdest. Er hat dich von Anfang an schon gesehen, geliebt. Für ihn will ich sterben, für ihn will ich, dass er gerettet wird und so weiter. Und Paulus schreibt hier weiter, dass wir in all diesen Situationen Überwinder sind durch den, der uns geliebt hat. Also das Thema, diese Liebe ist es, die uns überwinden lässt, wenn schlechte Umstände sind. Ja, und das sind wirklich, was er hier schreibt, das sind brutal schlechte Umstände. Von solchen Umständen, glaube ich, können wir noch gar nicht mitreden. Ja, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Ja, gut, von Ängsten können wir vielleicht einmal mitreden, aber ansonsten sind wir eh noch ziemlich gut dran in dieser Welt, in unserem Europa und Deutschland. Aber wenn solche Situationen kommen sollten, dann müssen wir wissen, er liebt uns trotzdem. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sondern es ist Gnade und es ist Liebe. Es ist die oberste Prämisse für uns Christen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, ist unserem Herrn, sagt er zum Abschluss im Vers 39. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Und das ist eine Aussage, das muss man wissen. Dass, vor allem dann, wenn einmal eine Situation ist, wo es nicht so gut läuft. Das ist dann wichtig, weil man kommt dann oft in das Fahrwasser. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Straf mich Gott? Was ist jetzt wieder los und wo ist er denn überhaupt? Aber du musst es wissen, er liebt dich uneingeschränkt. Ja, von dieser Liebe kann dich nichts, egal was es ist, weder Tod noch Leben, noch Engel noch Gewalten, schreibt er auch hier. Also weder teuflische Mächte noch sonst irgendjemand kann dich trennen von seiner Liebe. Der Einzige, der sich vielleicht trennen kann, bist du selber, wenn du nicht mehr glaubst, dass er dich liebt. Wenn dich der Teufel auf diese Ebene bringt, dann hast du ein Problem. Aber du musst feststehen und wissen, er liebt dich jederzeit voll und ganz. Gut, wir lieben, sagt Johannes, Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4,19. Er hat angefangen. Er ist in Vorleistung gegangen. Und aus lauter Liebe hat er eben diesen Jesus für uns geopfert, als Sühnung für unsere Sünden, steht im Vers vorher. Und das ist das A und O. Wenn die Sünde nicht gesühnt worden wäre, dann hätte alles andere auch keinen Sinn gemacht. Das war einfach das Wichtigste. Das Grundproblem ist die Sünde und das Grundproblem ist durch das Opfer von Jesus gelöst worden. Die Sünde wurde gesühnt und damit ausgelöscht, aufgehoben. Keine Verdammnis mehr, kein Gericht, keine Strafe, sondern Segen und Gnade und Liebe. Also wie gesagt, für die, die glauben. Für die anderen schaut es anders aus. Die Nichtglaubenden sind verloren, gehen auf dem breiten Weg in die Verdammnis. Wir sollen ihnen vielleicht noch zurufen, hallo, du bist am falschen Dampfer, da wo du hingehst, wo dein Weg ist, das schaut nicht gut aus, dreh um. Aber entscheiden muss es dann jeder selber. Aber auf jeden Fall, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das haben wir am Anfang schon gelesen. Er hat Licht gebracht. Gott hat durch Jesus Licht in diese Welt gebracht. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Licht braucht man, um einen Ausweg zu sehen, oder? Um die Tür zu sehen. Wo geht's denn raus aus diesem finsteren Kammerl? Er hat Licht gebracht, damit die Menschen den Ausweg aus ihrer verdammt schlechten Situation sehen können. Dazu braucht man dieses Licht, um den Ausweg zu sehen von Sünde und Tod und ewige Verdammnis. Da ist Jesus in die Welt gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht in der Finsternis bleibe, steht Johannes 12,46. Und das ist das A und O. Und dann sagt er weiter im Vers 48, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, also wer nicht an ihn glaubt, dem Evangelium nicht glaubt, der hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Also nicht einmal Jesus wird ihn verurteilen, sondern das Wort. Das Evangelium, das nicht geglaubt wird, wird Menschen verurteilen. Das Evangelium sagt, ich habe dir das angeboten, die gute Nachricht, du kannst glauben, du kannst gerettet werden und du hast es nicht angenommen und anhand des Wortes wird der Mensch gerichtet. Das ist gerecht, oder? Es ist gerecht. Grundsätzlich ist jeder Mensch verloren gewesen und grundsätzlich hat jeder das Angebot bekommen, das Licht bekommen. Aber wer es ablehnt, der bleibt in der Finsternis. Das ist seine eigene Entscheidung gewesen. Und dann bleibt er in Ewigkeit in der Finsternis. Gefällt mir nicht, aber es ist gerecht. Also machen wir uns seine Liebe jetzt noch viel mehr bewusst. Denn das erzeugt ein richtiges Denken, ein richtiges Glauben und dann hoffentlich auch noch ein richtiges Bekenntnis des Glaubens. Weil ich sage ja immer, Glauben muss einen Ausdruck haben, Glaubenswahrheiten müssen bekannt werden, müssen ausgesprochen werden. Das macht es lebendig, das aktiviert das Ganze, das bringt den Sieg. Das Schwert des Geistes muss ausgepackt werden, das Wort Gottes, es muss gesprochen werden. Dann fängt es an, dir den Sieg zu bringen. Dann fängt es an, den Segen hervorzubringen. Dann fängt es an, das hervorzubringen, was es sagt. Und es führt dich in die Freiheit. Weil die Wahrheit macht frei. Du und ich und all die Glaubenden, wir sind geliebte Söhne und Töchter. Und der Vater hat an seinen Söhnen und Töchtern wohlgefallen. Der himmlische Papa hat zu Jesus gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe, in Matthäus 3,17. Und auch Petrus schreibt es in seinem Brief, er hat es wahrscheinlich ist ihm das durch und durch gegangen, er hat es nie mehr vergessen. Er hat es wiedergeschrieben. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also Aussage. Gott selber hat aus dem Himmel gesprochen, dass es alle gehört haben. Und jetzt ist es so, weil wir auch Söhne und Töchter geworden sind, dann kann es auch für dich gültig sein. Du bist sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter, an dem oder der Herr, unser Gott, Wohlgefallen gefunden hat. Denk mal drüber nach. Umso mehr wirst du über diese Liebe Gottes zu dir Offenbarung erlangen. Und dann passiert nämlich was. Wenn diese Offenbarung groß wird, dann fängt ein Geist in dir an zu rufen, wie Galater 4,6 sagt, Abba, lieber Vater. Paulus sagt, weil ihr Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Papa, geliebter Papa, geliebter Vater. Man kann das jetzt einfach so sagen, weil es hier steht. Ja, sage ja, geliebter Vater. Aber wenn die Offenbarung in deinem Herzen ist, wie sehr er dich liebt, dann fängst du plötzlich von selber an, von innen heraus, Papa zu sagen, lieber Vater. Dann ist es was Echtes und nicht bloß was Aufgesetztes, weil es jetzt irgendwo jemand gesagt hat oder in der Bibel steht. Dann kommt es von innen heraus. Papa, lieber Vater. Dann ist es eine innige Sache. Und so soll das sein. Da musst du dich nicht zwingen dazu. Es kommt von innen heraus. Ich habe mal gesagt, die Quelle fängt an zu sprudeln in dir, oder? Also so sollen wir unseren himmlischen Papa, unseren Vater Gott, aus dem Blickwinkel der Liebe und der Gnade sehen. Und diese Sichtweise sollen wir uns aneignen. Nicht die Sichtweise eines strafenden und zornigen Gottes. Diese Sichtweise ist für seine Kinder definitiv eine falsche Sichtweise. Das stimmt einfach nicht. Ungläubige können so eine Sichtweise haben, das ist teilweise richtig. Gott liebt auch die Ungläubigen, ja, aber sie dringt einfach nicht durch, weil das Herz eines Ungläubigen nicht offen ist. Er muss erst sein Herz aufmachen zu Gott, zu Jesus, um von Neuem geboren zu werden, dass es diese Liebe dann auch empfangen kann. Und so funktioniert es. Also nimm das als Anlass heute, über diese Liebe Gottes zu dir nachzusinnen, auch zu bekennen, zu beten um Offenbarung, tiefen Offenbarung dieser Liebe. Und du wirst anfangen von innen heraus, Papa, himmlischer Papa, lieber Papa und so weiter, wirst du anfangen zu rufen. Und das ist das, was er will. Er will die Gemeinschaft mit seinen geliebten Kindern und er will Papa sein und du willst oder sollst Sohn und Tochter sein. Wir haben es vorher gelesen, ich werde ihnen Vater sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Okay, jetzt wollen wir Lobpreis machen. Ja, zeitlich sind wir noch einigermaßen im Rahmen.